Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Heute in Simple Smart Buildings wieder ein Gespräch mit Günter Kein. Ich habe vor einigen Tagen die Zuschrift eines Hörers bekommen, der sich eine Sendung über feuchte Mauern gewünscht hat. Und ich denke, dieses Thema feuchte Mauern ist tatsächlich ein sehr wichtiges Thema. Wir greifen diese Anregung auf und heute geht es eben um die feuchten Mauern. Da denke ich, wäre es vielleicht gut, wenn wir mal trennen würden, einerseits uns die Ursachen anschauen, wie kommt überhaupt Feuchtigkeit ins Gebäude, wie kommt Feuchtigkeit in die Mauern und welche Maßnahmen sind möglich, um die Feuchtigkeit aus den Mauern wieder herauszubekommen. Günter, vielleicht einmal zu Beginn, wenn du zusammenfassen würdest, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, dass Feuchtigkeit in die Mauern kommt?
Ja, da ist vornehmlich einmal die Bauwerksfeuchtigkeit zu nennen. Also wenn zum Beispiel ein Gebäude gebaut wird, kommt Feuchtigkeit in Form von Anmachwasser, Niederschlagswasser, das das ungeschützte Gebäude trifft, ins Mauerwerk. Das ist mal das eine. Das andere ist dann am bestehenden Gebäude und dort kann Feuchtigkeit in Form von Niederschlagswasser wieder, entweder direkt, indem es die Fassade benetzt oder als Spritzwasser auch vom Boden wieder hochschlägt, ins Mauerwerk kommen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass Mauern Feuchtigkeit ziehen, im Sinne von Kapillar aufnehmen. Das ist oftmals der Fall bei porösen Systemen, wo zum Beispiel eine Mauerwerksohle im Wasser sitzt oder auch im feuchten Erdreich und durch Kapillarkräfte Feuchtigkeit aufsteigt. Und dann wäre noch zu nennen die Mauerdurchfeuchtung infolge von Kondensation. Das ist dann im Regelfall die Durchfeuchtung von innen, wo warme und feuchte Luft auf Bauteiloberflächen trifft, deren Temperatur unterhalb des Taupunkts liegt und so dann oberflächlich Kondenswasser auftritt.
Vielleicht ergänzend zu den Arten der Feuchtigkeit, die quasi von innen kommen, da zählt natürlich auch das Nutzerverhalten. Wie viele Menschen das Gebäude nutzen, wie viele Menschen in einem Raum sind, wie viel diese Menschen ausdünsten, wie sie den Raum nutzen, ob das zum Beispiel ein Feuchtraum ist, ein Badezimmer, das sind natürlich auch noch wesentliche Parameter zur Entstehung der Feuchtigkeit.
Und es ist wichtig, dass man, bevor man jetzt ein Mauerwerksproblem in Angriff nimmt, wirklich klärt, was die Ursachen der Durchfeuchtung sind. Weil es ist auf der Hand liegend, dass ich die Ursachen im besten Fall behandle, ich sage jetzt nicht einmal bekämpfe, sondern mit ihnen umzugehen versuche. Und da passiert in der Praxis leider oft auch viel an falschen Maßnahmen, weil die Ursache für die Durchfeuchtung nicht erkannt wurde.
Ich möchte jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer noch einen Fachbegriff genauer erläutern, den du vorher verwendet hast. Das war der Begriff des Spritzwassers. Spritzwasser ist jenes Regenwasser, das in der Nähe des Gebäudes auf dem Boden auftrifft und die Regentropfen wieder in die Höhe spritzen. Es gibt natürlich da eine klassische Vorkehrung, das ist der Dachüberstand. Also je größer der Dachüberstand eines Gebäudes ist, desto geringer ist die Spritzwasserbeeinträchtigung. Wenn aber jetzt, wie es in der modernen Architektur üblich ist, Gebäude so gut wie keinen Dachüberstand haben, dann ist natürlich auch die Spritzwasserproblematik entsprechend hoch.
Beziehungsweise auch das direkt auf der Fassade auftreffende Niederschlagswasser, das infolge von Windeinflüssen auch zur Durchfeuchtung von Mauerwerk führen kann.
Das heißt, wenn wir jetzt bei diesem Themenfeld des konstruktiven Gebäudeschutzes sind, da sind das einerseits einmal die jetzt eben genannten Maßnahmen des Dachüberstandes, um die Fassade vor Beregnung zu schützen. Und dann sind das Maßnahmen, wo man sich den Baugrund gut ansehen muss. Das heißt, wenn ein Haus in Hanglage steht und gegenüber dem Hang keine entsprechende Feuchtigkeitsabdichtung durchgeführt wurde, dann drückt natürlich, wenn der Hang feucht ist, wenn der Hang wasserführend ist, drückt dieses Wasser gegen die Gebäuderückwand und durchfeuchtet die natürlich massiv. Oder eben auch das Beispiel, das du vorher genannt hast, wenn das Gebäude in feuchtem Baugrund steht und das Wasser von unten aufsaugt.
Danke, Fritz, dass du hier auch noch das Beispiel des drückenden Wassers gebracht hast. Also ich würde diese beiden Qualitäten des Feuchteeintritts tunlichst trennen. Drückendes Wasser ist ganz anders zu behandeln als die von mir angesprochene aufsteigende Bodenfeuchtigkeit. Also das empfehle ich der Zuhörerschaft auch noch, dass man hier wirklich den Unterschied macht.
Das heißt, eine wirklich genaue Analyse, genau hinschauen, woher könnte das Wasser kommen. Und auch zum Phänomen der aufsteigenden Feuchtigkeit, da habe ich eine ganz interessante Untersuchung gelesen, dass im klassischen Ziegelmauerwerk, das ja aus sehr porösen Materialien besteht, einerseits den porösen Vollziegeln, andererseits den porösen Kalkmörtel, und dass dennoch durch den Schichtwechsel, also dass immer wieder der Wechsel Ziegel-Lagerfuge, durch diesen schichtweisen Aufbau die Kapillarität gebrochen wird und das Aufsteigen, diese Sorption, dieses kapillare Aufsteigen im Regelfall nicht wesentlich weiter als 7 bis 10 Ziegelscharen stattfindet. Mhm. Wenn man jetzt die Ursachen analysiert hat, woher das Wasser kommen könnte, dann denke ich, sollte man weiterschauen, wie die Feuchtigkeit wieder aus dem Gebäude, aus den Mauern entweichen kann. Die Feuchtigkeit im Gebäude, vor allen Dingen, wenn sie in Form von Wasserdampf im Gebäude vorhanden ist, die kann natürlich über Undichtheiten des Gebäudes entweichen, also über Fugen in historischen Fenstern, aber auch durch das Mauerwerk selbst, durch seine Porosität. Wie denkst du zu diesem Thema dichte Gebäudehülle, offene Gebäudehülle?
Ja, ich denke, das ist eine Philosophiefrage. Ein Ansatz und tendenziell der rezente, moderne, ist jener, dass Gebäudebauteile dicht ausgeführt werden, um den Feuchteeintritt zu verhindern. Das Problem ist nur, wenn Feuchtigkeit trotzdem im Bauteil auftritt. Wir sind jetzt bei den Wänden, zum Beispiel durch Kapillarität des Systems oder teilweise auch durch Dampfdiffusion, dann ist diese Feuchtigkeit gewissermaßen im Mauerwerksystem gefangen. Und insofern halte ich den zweiten Ansatz, dass man Maueroberflächen diffusionsoffen ausführt, für zielführender und vor allem für fehlertoleranter.
Da gibt es ja den Klassiker, er wird ja heutzutage, wird dieser Baufehler nicht mehr so oft gemacht, aber bis vor einigen Jahren konnte ich durchaus noch häufig beobachten, wenn bei einem Gebäude der Gebäudesockel außen durch Feuchtigkeit beeinträchtigt war, möglicherweise auch durch Spritzwasser, ist man daran gegangen, diesen Gebäudesockel mit einem sehr dichten, zementhältigen Verputz zu verputzen. Dadurch ist zwar einerseits das Eindringen des Spritzwassers in den Gebäudesockel erschwert, andererseits, wenn jetzt im Mauerwerk Feuchtigkeit ist, wird einfach die Verdunstungsebene wesentlich weiter nach oben gehoben, nämlich genau die beginnt dann erst an der Oberkante des dichten zementhaltigen Verputzes. Das heißt, da geht dann die Sorption, das kapillare Aufsteigen des Wassers weiter, weil im unteren Bereich keine Verdunstung möglich ist, die Verdunstung erst oberhalb stattfindet, durch die Verdunstung in den Kapillaren ein Unterdruck entsteht und so die Feuchtigkeit wesentlich weiter nach oben gehoben wird.
Und es kommt hinzu, dass Wasser, das vom Boden aufsteigt, gelöste Salze aufweist. Je nach Bodenqualität unterschiedlich viel, aber kann signifikant sein. Und immer dann, wenn die Feuchtigkeit verdunstet, bleiben diese Salze zurück und kristallisieren aus. Das Kristall des Salzes benötigt mehr Volumen als in verflüssigter, in gelöster Form. Und das führt dann auch oft dazu, dass an diesen Verdunstungszonen, die du beschrieben hast, Putze auch abblättern, abfallen und die bekannten Salzausblühungen entstehen. Und auch im Hinblick auf dieses Problem hat sich gezeigt, dass das poröse System deutlich toleranter ist.
Danke jetzt für deinen Hinweis auf die Mauersalze, aber da bin ich davon überzeugt, das ist so ein komplexes Thema, dass Mauersalze durchaus das Thema für eine eigene Episode werden können.
Sehr gerne.
Ich denke, es wird in der laienhaften Beurteilung die Feuchtigkeitsursache von unten häufiger gesehen, als sie tatsächlich stattfindet, und die Durchfeuchtung von historischem Mauerwerk durch Kondensation im Inneren oft vernachlässigt wird. Ich denke, es werden dann relativ schnell Maßnahmen ergriffen, um historische Mauern möglichst tief unten mit riesigen technischen und finanziellen Aufwand horizontal zu trennen, bevor man daran geht, über die Möglichkeit der Durchfeuchtung durch Kondensatbildung nachzudenken. Ich glaube, man kann sich viel Geld ersparen, wenn man nicht sofort diese teure Maßnahme der Horizontaltrennung durchführt, sondern sich zuerst einmal die Kondensatbildung ansieht. Aber ich glaube, es wäre auch für unsere Hörerinnen und Hörer interessant, wenn wir so übersichtsmäßig ein paar verschiedene Methoden dieser Horizontaltrennung beschreiben. Da gibt es ja einerseits die Methode des Einschlagens von Edelstahlblechen.
Ja, sofern das Mauerwerk dies zulässt. Zum Teil wird dann auch partiell geschlitzt, soweit das die Statik jeweils hergibt, und in diesen Schlitz Bleche eingeführt, beziehungsweise der alternative Weg ist die Hydrophobierung des Mauerwerks im Sinne, dass man entweder mit Hochdruck in Ritzen Kunstharze verpresst oder gezielt durch kleine Bohrungen dieses Kunstharz unter hohem Druck einbringt und so das Aufsteigen der Feuchtigkeit zumindest jetzt im Modell unterbindet. Eine Möglichkeit, die sich auch noch ergibt und die bei Eignung aus meiner Sicht vorzuziehen ist, dass man den Perimeter, also sozusagen die Außenoberfläche des Mauerwerks, welches unterm Erdreich liegt, mit einer Drainagierung versieht, weil dies auch oft schon ausreicht, um, sage ich mal, diesen Flüssigwasserhorizont abzusenken. Und die Maßnahme ist üblicherweise deutlich denkmalverträglicher und auch kosteneffizienter als diese Horizontalsperren.
Was ich auch noch kenne, das ist eine Methode, die wurde eher in den 1970er, 80er Jahren angewandt, die elektrische Kapillarumkehr, aber die hat für mich fast so ein bisschen den Beigeschmack des nicht immer gut funktionierens. Hast du Erfahrungen mit dieser Methode?
Leider nein. Mir ist bekannt aus der Literatur, ich kenne aber auch keine Beispiele, wo das gemacht wurde.
Ich kenne ein Beispiel aus dem Heimathaus in Hallstatt. Da ist aber dann nach relativ kurzer Zeit sind die Kathoden einfach verlustig gegangen. Also da gibt es ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, einen elektrischen Fluss von der Kathode zur Anode, und die Kupferleitungen, die als Kathode eingesetzt wurden, sind dann nach wenigen Jahren, haben sie sich die einfach aufgelöst.
Okay, und was war die Anode?
Ich glaube, das ging gegen Erde.
Okay.
Das ging dann gegen Erde, sodass die Kapillarwirkung umgeht. Aber ich habe das natürlich auch nicht messtechnisch verfolgt. Also hier würde ich eher raten, Vorsicht und vor allen Dingen, wenn Ihnen jemand so etwas empfiehlt, unbedingt Referenzbeispiele anschauen.
Und vielleicht noch ein Gedanke, wenn man jetzt als Hauseigentümer entdeckt, dass irgendwo das Mauerwerk feucht ist, dass es vielleicht zu Schimmelbefall gekommen ist, reagieren die Eigentümer und Innen tendenziell panisch und greifen dann gleich zu diesen ausufernden Maßnahmen, investieren sehr viel Geld und so weiter und so fort. Ich bin auch ein Verfechter davon, zu beobachten. Einfach trotzdem über eine Saison hinweg zu schauen, wann tritt an welcher Stelle, in welcher Schwere das Feuchtigkeitsproblem auf. Denn sehr oft ist das wirkliche Problem auf relativ kleine Flächen begrenzt. Und dort kann man dann meist zielgerichtet und mit relativ wenig Aufwand eine Verbesserung herbeiführen. Zum Beispiel die Drainagierung muss sehr oft nicht rund um das ganze Haus ausgeführt werden, sondern meist genügt ein Eck oder eine Seite.
Vielleicht auch noch ergänzend zu den beiden Maßnahmen Abschneiden und Kunstharzverpressungen. Eine Folge der Kunstharzverpressung ist, wenn die sorgfältig durchgeführt wird, dass natürlich das Mauerwerk in diesem Bereich seine Porosität gänzlich verloren hat und dass natürlich auch die Wärmeleitfähigkeit steigt. Und eine Einschränkung, die bei Abschneiden, denke ich, durchaus relevant ist, vor allen Dingen, wenn im Erdgeschoss Gewölbe vorhanden sind, ist, dass das statische Gefüge dadurch massiv gestört wird und der Horizontaldruck der Gewölbe nicht mehr gut aufgefangen werden kann und es durchaus zu Verschiebungen im Mauerwerk kommen kann. Die angesprochene Möglichkeit der Kondensatbildung, denke ich, ist eine sehr häufige Ursache der Durchfeuchtung. Und da fallen sehr interessante physikalische Phänomene zusammen, nämlich einerseits die Kondensation und andererseits wieder wechselwirkend die Verdunstung. Einfach heruntergebrochen passiert Folgendes. In alten Gebäuden sind oft sehr dicke Mauern vorhanden, die sind thermisch träge und vor allen Dingen im Frühling, wenn feuchtwarme Außenluft vorhanden ist, dann sind diese Bauteile innen noch sehr kalt und wenn man jetzt lüftet, kommt diese feuchtwarme Außenluft auf die Bauteiloberfläche und dazu sei noch angemerkt, die Temperatur, der Temperaturverlauf an der Oberfläche der Rauminnenseiten ist nicht gleichmäßig. Die Rauminnenwände sind unten im Sockelbereich oft um einige Kelvin kälter als oben im Deckenbereich. Und dann kommt es eben bei Höhen bis 50, 60 cm über Fußbodenoberkante zu dieser Kondensatbildung.
Ja, und das Kondensat ist sozusagen oberflächenanfallendes Tauwasser. Und da ist dann die Frage, welche Materialien sind es? Das heißt, es ist zum Beispiel poröse Putze wie Kalkputz, Lehmputze sind eher toleranter, weil sie in ihr Porengefüge relativ viel dieses Kondensats einspeichern können. Andere Materialien wie zum Beispiel Gips sind äußerst ungünstig in diesem Kontext. Und der zweite Aspekt ist, ob diese Feuchtigkeit hinreichend schnell wieder abtrocknet. Das Problem ist letztlich immer dann gegeben, wenn die Feuchtigkeit nicht schnell genug austrocknet.
Da gibt es ja auch Probleme mit der Wechselwirkung des Verdunstens. Das heißt, es gibt dann natürlich auch Zustände, wo der Dampfdruck an der Wandoberfläche höher ist als in der Raumatmosphäre, vor allen Dingen dann, wenn zum Beispiel der Raum mit Warmluft geheizt wird. Und dann finden Verdunstungsprozesse statt. Und bei diesen Verdunstungsprozessen, wenn das Wasser vom flüssigen in den dampfförmigen Zustand übergeht, finden natürlich Kühlprozesse statt. Das ist eben der Effekt der sogenannten adiabaten Kühlung bei diesem Phasenübergang. Und da, denke ich, wird sehr spannend, weil diese Verdunstung ja im Wesentlichen kapillar ist. Das heißt, bei diesem Prozess findet die Verdunstung auf einem niedrigeren energetischen Niveau statt als die Kondensatbildung. Das kann man einfach damit erklären, dass in der Kapillare andere physikalische Gesetze gelten als in der Makroatmosphäre des Raumes, weil in den Kapillaren ein geringerer Druck herrscht. Und durch dieses energetische Defizit kühlt vor allen Dingen der Sockelbereich, also der Bereich, wo die Verdunstung stattfindet, stärker aus. Die Oberfläche wird noch kälter und der nächste Kondensationsprozess findet noch stärker statt, sodass sich dieser Effekt hochschaukelt und es zu einer fortlaufend stärkeren Durchfeuchtung kommt.
An dieser Stelle sei mir nur erlaubt, man kann diesen Prozess jetzt unter Umständen auch positiv formulieren. Das heißt, gelänge es, Gedankenmodell, die feuchtwarme Luft des Frühjahrs nur in geringem Ausmaß an solche Oberflächen gelangen zu lassen, indem man angepasst lüftet und man nutzte konjunktiv diesen Verdunstungsprozess immer dann, wenn ich Kühlenergie brauche, das heißt, wenn es sehr heiß ist, kann sich in so einem Konstrukt auch eine sehr positive Raumatmosphäre ergeben. Nur so als Ansatz, dass der Wechsel von feuchte Aufnahme und Abgabe, dass das immer negativ ist. Ich glaube, das sollte man auch sehr differenziert betrachten.
Es gibt jedenfalls fürs Lüften eine Faustregel und das ist die Beachtung der absoluten Luftfeuchtigkeit. Das heißt, wenn man lüftet und Lüfteffekte erzielen will, ist meiner Meinung nach nur zielführend zu schauen, wie groß ist die absolute Luftfeuchtigkeit der Außenluft und wie groß ist die der Innenluft, dass ich also mir wirklich auf einer Tabelle anschaue, wie viel Gramm pro Kubikmeter. Wenn ich jetzt mit dem Lüften Trocknungseffekte erzielen will, dann hat das nur einen Sinn, wenn die absolute Luftfeuchtigkeit der Außenluft geringer ist als jene der Innenluft. Wenn ich mir eine feuchtere Außenluft hereinhole mit mehr Gramm pro Kubikmeter, werde ich natürlich keine Austrocknungseffekte erzielen können.
Ein Aspekt, der in diesem Kontext der feuchten Mauern auch noch erwähnt werden sollte, ist, dass man mit Mauerwerksfeuchtigkeit auch konstruktiv umgehen kann, indem man zum Beispiel bei Renovierungen Konditioniersysteme vorsieht, Sockel- oder Wandheizungen, wo man dann die vorhandene Feuchtigkeit sehr schonend austrocknet und somit auch das Mauerwerk trocken bekommt, ohne jetzt intensiv baulich einzugreifen.
Und bei diesen Konditionierungssystemen geht es ja darum, genau diesen vorher beschriebenen Teufelskreis zu durchbrechen. Wenn es mit einem Bauteilkonditionierungssystem gelingt, die Oberflächentemperatur der Wand knapp überhalb des Taupunktes zu halten, findet keine Kondensation mehr statt und die Mauer kann, wie du es beschrieben hast, sehr schonend austrocknen. Da habe ich in der Praxis eigentlich zwei sehr gut funktionierende Systeme erlebt. Das ist einmal die Wandsockelheizung, wo ich wirklich mit einem eigenen Heizkreis, den ich separat steuern kann, wirklich im Sockelbereich, also möglichst in Fußbodenniveau mit einer Vorlauf- und mit einer Rücklaufleitung in den Wandsockel hineingeht. Das muss nicht wassergeführt sein, das kann genauso als Widerstandsheizung passieren. Oder ich lege bei der Fußbodenheizung möglichst in Wandnähe einen eigenen Heizkreis mit einer dichteren Rohrführung, um eben in den Wandbereich mehr Energie hineinzubekommen und dann temperaturgesteuert, dass ich wirklich in die Wand einen Temperaturfühler gebe und die Heizung so steuere, dass die Wandoberflächentemperatur leicht über der Taupunkttemperatur liegt.
Und vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, gerade bei der historischen Substanz sollte man auch mit der äußeren Abdichtung eher vorsichtig sein. Denn die Diffusion, also das Verdunsten von Feuchtigkeit, erfolgt einerseits hin zur Innenseite, kann aber auch bei geeigneter Witterung durch das Mauerwerk hindurch nach außen stattfinden. Und da werden zum Beispiel gerne bei Drainagierungsarbeiten dann außen Dichtanstriche und Spritzabdichtungen aufgebracht, die die Diffusion nach außen dauerhaft verunmöglichen. Und da ist aus meiner Sicht immer auch zu prüfen, ob es diese Abdichtungen wirklich braucht, denn diese sind eigentlich nur dann erforderlich, wenn es drückend anstehendes Wasser gibt.
Vielleicht noch ergänzend zu dieser Drainagierung. Zur Drainagierung, da wird ja an der Außenseite des Gebäudes ein Graben, eine Künette ausgehoben. Da gilt es einmal darauf zu achten, dass ein Ausfluss möglich ist, also dass das Wasser dann nicht in der Künette stehen bleibt, sondern dass das Wasser entweder in einen Sickerbrunnen oder, wenn es eine Hanglage ist, Richtung Hangneigung abfließen kann. Ich halte auch nicht sehr viel davon auf diese sogenannten Drainagierungsschläuche, also da zig Laufmeter Kunststoff zu vergraben. Die sind nämlich nach relativ kurzer Zeit versandet, mit Dreck verschlossen. Die funktionieren nicht besonders lange. Also da eher schauen auf eine Neigung der Sohle der Künette und dann die Künette mit einem kapillarbrechenden Material zu füllen. Das kann einerseits sehr grober Drainageschotter sein. Ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit Schaumglasschotter gemacht, weil dieser Schaumglasschotter nicht nur kapillarbrechend ist, sondern auch gut wärmedämmend ist.
Ja, das kann ich unterstreichen. Also wenn es darum geht, den Perimeter auch wärmetechnisch zu verbessern, dann ist dieser Schaumglasschotter sicher ein taugliches Material.
Noch einmal zusammengefasst, Mauerentfeuchtung, Schritt 1, einfach einmal das Gebäude beobachten, schauen, wo tritt die Feuchtigkeit auf, woher könnte sie kommen, dann minimalinvasiv zu überlegen, vielleicht wirklich nur die Drainage an einer feuchten Ecke. Wenn das auch nicht hilft, eher in die Bauteiltemperierung zu denken, das heißt, die dramatischen Maßnahmen, das Abschneiden, das Verpressen mit Kunststoff, wirklich nur als Ultima Ratio.
Würde ich auch so unterschreiben.
Günther, ich danke dir für das Gespräch.
Vielen Dank.
Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024 Bad Ischl bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer Workshops zu Arbeitstechniken der Simple Smart Buildings an. Es wird dabei ums Kalkbrennen, Kalklöschen und den gekonnten Umgang mit Kalkmörtel gehen. Sie lernen, alte Kastenfenster wieder in Stand zu setzen und besuchen Häuser, die von ihren Besitzern renoviert worden sind. Zum Abschluss der Workshop-Reihe im Herbst 2024 können Sie von international renommierten Profis die Lehmbautechnik in Theorie und Praxis lernen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie für den einen oder auch für mehrere Workshops begeistern könnten. Alle Termine, den Workshop-Folder zum Download und den Link zur Anmeldung finden Sie auf der Startseite meiner Website www.idam.at.